Jeder hat die Bilder von der Flutkatastrophe noch vor Augen. Viele Helfer waren vor Ort, auch aus Hildesheim. Sarah Reinke von der Universität Hildesheim hat mit Professor Dr. Dr. Wolfgang Büchs aus Braunschweig über die Ursachen einer solchen Katastrophe gesprochen und ist dabei auch auf die speziellen Umstände vor Ort eingegangen.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Uni-Podcasts aus der Wissenschaft. Mein Name ist Sarah Reinke, ich leite den Bereich Digitale Wissenschaftskommunikation an der Universität Hildesheim. Und um meinen heutigen Gast vorzustellen, muss ich etwas weiter ausholen. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Wolfgang Büchs. Er ist Biologe, war lange Jahre Wissenschaftler am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig und ist Gastprofessor an der Uni Hildesheim. Er stammt aber, man wird es gleich ein bisschen an seinem Akzent erahnen können, ursprünglich aus dem Rheinland und hat über viele Jahre im Ahrtal geforscht. Das ist die Region in Rheinland-Pfalz, die aktuell von den dramatischen Hochwasserereignissen am schwersten betroffen ist. Für Biologen ist das Ahrtal besonders interessant aufgrund seiner Artenvielfalt. Das Spezialgebiet von Professor Büchs ist die Dipterologie, die Zweiflüglerforschung, ein Teilgebiet der Insektenforschung. Aber um zu verstehen, wie diese Artenvielfalt entstanden ist, hat er sich gemeinsam mit Geologen und Hydrologen auch mit der landschaftlichen Entstehungsgeschichte des Ahrtals beschäftigt. Und das ist das, worum es in der heutigen Folge gehen soll, nämlich die Frage, wie die natürlich gewachsene Landschaft im Ahrtal und die durch den Menschen veränderte Landschaftsstruktur die Hochwassersituation beeinflusst haben. Herr Büchs, herzlich willkommen. Habe ich das erstmal soweit alles richtig zusammengefasst?
Ja, so ziemlich. Also mein Hauptgebiet ist eigentlich die Coleopterologie. Das sind also die Käfer, insbesondere die Laufkäfer als natürliche Gegenspieler in Agrarökosystemen. Das ist ja das, der Bereich, in dem ich mich beruflich sozusagen 30 Jahre beschäftigt habe.
Heute wollen wir sprechen über das Hochwasserereignis im Ahrtal. Fangen wir doch vielleicht einfach damit an, dass Sie für uns in Norddeutschland mal beschreiben, wie eigentlich die gewachsene Landschaftsstruktur im Ahrtal aussieht.
Ja, das Ahrtal ist ja Devongestein, also ist Schiefer. Die östliche Ahreifel besteht aus Schiefer, aufgefaltet vor etwa 300, 400 Millionen Jahren im Karbon. Und bei dieser Aufhaltung haben sich dann Flüsse sozusagen in die Landschaft eingegraben über sehr lange Zeit. Man muss sich vorstellen, das Ganze ist sehr steile Kerbtäler, die sich herausgebildet haben. Und der Südseite befinden sich dann Wälder, die dann auch direkt schon in Höhen von 400 bis 500 Metern hochgehen. Es geht ja dann auch hoch zur Nürburg mit 800, 900 Metern Höhe und Richtung Quelle haben wir auch eine Höhe zu überwinden von 432 Metern auf eine relativ kurze Distanz von ca. 90 Kilometern Fließlänge der Ahr. Und Richtung Quelle wandelt sich dann die Gegend mehr in Wiesennutzung und die Hänge halt werden forstlich genutzt.
Wie hat der Mensch durch Besiedlung und Bewirtschaftung Einfluss auf die Landschaft im Ahrtal genommen?
Ja, da müsste man so ein bisschen in die Historie gehen. Also das Ahrtal ist schon zur Römerzeit besiedelt worden. Also dort ist auch Wein angebaut worden. Wir haben also zum Beispiel bei Bad Neuenahr gibt es eine römische Villa. Dort hat man Traubenkerne gefunden. Also das wurde damals schon Wein angebaut. Das heißt, wir können also sagen, der Ahrtal-Weinbau ist 2000 Jahre alt. Die sonstige Nutzungsentwicklung war geprägt dadurch, dass das Tal ja quasi, zumindest das mittlere Ahrtal, quasi abgeschnitten war. Es gab keine durchgängige Straße von der Mündung bis in den oberen Bereich, also Kreuzberg. Also hinter dem Engtalbereich, der Engtalbereich, müssen Sie sich vorstellen, ist ein sehr enges Kerbtal, rechts und links diese Schieferfelsen. Und da gab es immer nur Wege, man musste also über die Höhe und wieder ins Tal runter. Das war sehr umständlich. Insofern waren die Leute, die dort wohnten, sehr auf ihren Standort und das, was er sozusagen an Ernährungsmöglichkeiten ihnen brachte, angewiesen. Also so hat man auch zum Beispiel den Talgrund sehr intensiv bewirtschaftet mit Gemüse und Ackerbau. Das war übrigens auch der Grund, warum diese damaligen Hochwassermaßnahmen Anfang des 20. Jahrhunderts überlegt wurden. Das war weniger Schutz der Gebäude, sondern es war Schutz sozusagen der Bewirtschaftungsflächen. Man hat dann auch Sohlschwellen in die Ahr eingebaut, alle paar hundert Meter, damit also sozusagen der auch die Schiebewirkung der Ahr reduziert wird. Und es gab dann also diese Nutzung im Tal. Auf den Hängen wurden Weinberge angelegt. Die Weinbaubetriebe hatten das Problem, dass der Boden natürlich sehr schwer zu bearbeiten war. Das war der Schieferboden. Und man hat zum Teil sogenannte Sprengregulung durchgeführt. Das heißt, wenn ein Weinberg neu angelegt wurde, wurde gesprengt, damit man überhaupt in den Boden hineinkam. Oben auf den, Randlagen der Hochplateaus gab es die sogenannte Schiffelwirtschaft, die man sich so ähnlich vorstellen kann wie eine Heidewirtschaft. Das heißt, hier wurde der Boden abgeplackt, die Plaggen wurden zusammen auf Haufen gelegt, angezündet und die Asche auf der Fläche verteilt. Diese Landschaft gibt es natürlich so nicht mehr. Da hat sich dann Wald entwickelt als Klimaxstadium. Wir müssen also erkennen, dass früher, sogar bis 1920, das Ahrtal viel freier war von Vegetation als heute. Es war jeder Gewinkel genutzt. Das gibt es ja heute nicht mehr. Also wenn Sie die Fotos vergleichen, 1920 und jetzt heute oder 1900 und um die Jahrtausendwende und heute, sehen Sie, alles ist viel grüner, viel mehr Bäume heute als früher. Also insofern hat sich eigentlich das Ahrtal von der Vegetationsstruktur her fast positiv entwickelt, sodass man annehmen müsste, dass Flutkatastrophen nicht mehr eine solch drastische Auswirkung haben wie in früherer Zeit.
Und warum ist das nicht so? Warum hat die zusätzliche Vegetation nicht diesen Effekt?
Ja, das muss ich ehrlich sagen, kann ich mir nicht so ganz erklären. Das ist die Besiedlungsstruktur, das sind Versiegelungen, das ist die Flurbereinigung und viele andere kleine Maßnahmen, die natürlich dazu geführt haben. Begradigung, Flussbegradigung, das alles hat dazu geführt, dass also die Ahr schneller abfließt als früher, ungeachtet der Vegetation. Und natürlich hängt auch sehr viel davon ab, was die Auswirkungen einer Flutkatastrophe betrifft. Wie viel steht sozusagen im Gelände rum? Also bei der Flutkatastrophe 1910 war es so, dass dort Straßenbau- und Eisenbahnbaumaßnahmen gerade durchgeführt wurden und sehr viele Geräte im Zusammenhang mit diesem Eisenbahnbau, Baugeräte herumstanden und die natürlich dann weggeschwemmt wurden und sehr viel zerstört haben. Auch Holz kann, wenn es sich vor Brücken sammelt, dann natürlich katastrophale Folgen haben. Das heißt, auch Brücken müssen natürlich so konstruiert sein, dass sie einen möglichst weiten Durchlass bilden. Die einzige alte Brücke, die 300 Jahre alte Nepomuk-Brücke bei Rech, die hat bisher alle Hochfluten und Hochwasser überstanden. Jetzt ist sie auch zerstört worden. Das war noch die einzige mit den kleinen Bögen, die bisher alles ausgehalten hat, aber leider jetzt eben auch teilweise zerstört worden ist.
Kann man denn zurückverfolgen, ob es sozusagen auch vor der Besiedlung schon ähnliche Hochwasserereignisse gegeben hat, nur dass die zur damaligen Zeit eben noch nicht mit den entsprechenden Schäden verbunden waren?
Ja, natürlich. Diese Hochwasserereignisse wird es immer gegeben haben.
Eingriffe in die Natur bleiben nie ohne Folgen. Mitunter sind diese Eingriffe verheerend, wie wir jetzt bei der Flutkatastrophe sehen konnten. Professor Büx hat jahrelang das Ahrtal erforscht und kennt dessen Begebenheiten. Über sie und wie es zu diesem Hochwasser kommen konnte, spricht er mit Sarah Reinke.
Warum hatte der Starkregen in der Region so dramatische Auswirkungen?
Ja, das Ahrtal ist ein in sich abgeschlossenes Gewässersystem von gar nicht so groß, 900 Quadratkilometer. Und dadurch, dass eben das Devongestein, die Grauwacke, eigentlich recht undurchlässig ist für Wasser und auf der anderen Seite halt das große Gefälle, ich sagte ja schon, wir haben auf 90 Kilometer Fließlänge 435 Meter Gefälle. Die Seitenbäche haben durchschnittlich eine Länge von 16 Kilometern und da auch ein großes Gefälle. Und das führt natürlich dazu, dass sich Regenfälle, insbesondere in der Quellregion, also im Bereich Adenau, Nürburgring, Starkregenfälle dort sehr stark auswirken. Es ist immer so bei allen Hochwässern, wenn im Sommer Starkregen in dieser Region anfallen, dann sammeln die bestimmte Nebenbäche, der Trierbach zum Beispiel, der Adenauer Bach, große Wassermengen, die dann der Ahr zugeführt werden. Und wenn sich dann die Flutwellenspitzen der Nebenbäche zufällig überlappen, dann wird so eine Art Düseneffekt im Haupttal erzeugt, dass also diese Wassermassen sich zu einer noch größeren Flutwelle vereinigen und dann kommt es zu diesen verheerenden Überschwemmungen. Das ist also durch die geologischen Gegebenheiten zum Teil vorbestimmt.
Gibt es ähnliche geologische Gegebenheiten oder Landschaftsstrukturen auch anderswo in Deutschland?
Ja, wir haben sogar im Harz bestimmte Strukturen, die ein wenig ähnlich sind, wobei der Harz natürlich geologisch etwas anders und vielfältiger ist als jetzt die Osteifel. Aber das innerste Tal, wo wir uns ja jetzt hier auch befinden, ist auch so ein Bereich, wo solche Dinge durchaus auftreten könnten. Wobei der Harz natürlich hat den Vorteil, dass wir fast in allen größeren Flusstälern auch Talsperren finden, die natürlich eine gewisse Rückhaltefunktion haben gegenüber dem Regenwasser. Aber grundsätzlich, gerade beim innersten Tal, sind diese Dinge nicht auszuschließen, dass auch solche Ereignisse auftreten.
Was hätte denn in der Vergangenheit geschehen müssen, damit die Folgen des Hochwassers und der Flut nicht so verheerend gewesen wären?
Ja, das ist nun eigentlich relativ einfach zu beantworten, auf der anderen Seite natürlich auch mit Schwierigkeiten behaftet. Es ist die einfachste Lösung, die es gibt, weil diese Regenfälle ja immer wieder dann, die Überflutungen immer wieder dann auftreten, wenn es im Quellbereich, also im Bereich des Nürburgrings, Starkregenfälle gibt. Wie auch jetzt. Da hat es in Adenau am 14.07. 120 mm geregnet und in dieser Folge ist die Überflutung aufgetreten. Und hier müssten am Ausgang der Bäche, bevor sie in die Ahr münden, Regenwasserrückhaltebecken gebaut werden. Das hat man schon geplant, ja im Prinzip Anfang des 20. Jahrhunderts. Also um 1907 gab es die ersten Pläne. Man hat das dann weiterverfolgt. 1910 gab es eine ähnlich katastrophale Flut, ein ähnlich katastrophales Hochwasser wie jetzt. Allerdings die Zahl der Menschenleben, die dort verloren wurden, war praktisch weniger als die Hälfte als dieses Mal. Das heißt also, die derzeitige Flut, also die rezente Flutkatastrophe, schlägt also alles, was wir sozusagen aus den Geschichtsbüchern kennen. Damals sind 63 Menschen dort ums Leben gekommen. Und man hat damals schon überlegt, in diesen hauptzuführenden Bächen Regenwasserrückhaltebeck zu bauen. Diese Überlegungen zogen sich bis in die 20er Jahre, also nach dem Ersten Weltkrieg. Dann hat man sich aber entschlossen, doch lieber den Nürburgring zu bauen. der also natürlich für diese, wie soll man sagen, strukturell sehr wirtschaftsschwache Region, um eben dieser schwachen Region zu helfen, hat man den Nürburgring gebaut. Aber dann war eben sozusagen nicht nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr genug Geld da. So interpretiere ich das nach meinen Studien, die ich im Landeshauptarchiv in Koblenz durchgeführt habe, um auch noch diese Regenrückhaltebecken zu bauen. Dann sind diese Pläne aber nie mehr aufgenommen worden. Das ist so ein bisschen das, was mich erstaunt, denn ich meine, das war vor 100 Jahren und inzwischen hätte man natürlich, weil ja auch Fluten immer wieder auftraten, die letzte im Juni 2016, sie war zwar vom Höchstwert Pegel Altenahr etwa 2 Meter unter dem jetzigen Pegelhöchstwert. Das ist natürlich schon mal ein krasser Unterschied, aber dennoch, sie war schon recht kräftig und man ist mit dem blauen Auge 2016 davongekommen. Aber diese Dinge, die natürlich heute durch die Klimaerwärmung, diese Wetterlagen, die sich jetzt ergeben haben, dass sozusagen sich ein Tief dort eindreht, weil der Jetstream sich verändert hat und von Osten ein Hoch dagegen drückt, das wird immer häufiger passieren. Das werden wir in Zukunft häufiger haben. Und insofern ist zu befürchten, dass wir auch solche Starkregenfälle dort in der gefährdeten Region häufiger haben werden. Und insofern muss halt meines Erachtens eben alles auf den Prüfstand gestellt werden. Und auch diese Überlegungen müssen wieder aufgegriffen werden. Bisher hat man vielleicht davon Abstand genommen, weil die Genehmigungsverfahren für solche Staubecken sehr langwierig sind und natürlich der Naturschutz alles andere als begeistert ist, wenn jetzt diese wunderbaren Seitentäler am Ausgang sozusagen ein Staubecken erhalten.
Wie jetzt bekannt wurde, ist das Hochwasser im Ahrtal sogar noch höher ausgefallen, als man bisher angenommen hat. Denn die Flut hat den Pegelmesser bei einem Stand von 5,72 Meter abgerissen. Das ist noch niemals zuvor vorgekommen. Der tatsächliche Pegel lag also wesentlich höher, Berechnungen zufolge bei ca. 7 Metern. Professor Büchs hat die Fauna im Ahrtal erforscht und rund vor Jahren gab es Vorschläge für den Hochwasserschutz, technische Vorschläge. Sarah Reinke fragt aber auch nach Alternativen.
Ich hätte auch von Ihnen als Biologe auch erwartet, dass Sie anstelle von solchen baulichen oder technischen Lösungen oder vielleicht mindestens in Ergänzung zu technischen und baulichen Lösungen über das Thema Renaturierung sprechen würden. Ist das im Ahrtal überhaupt ein Thema oder ist da schlichtweg kein Platz dafür da?
Doch, das ist ein sehr großes Thema. Und das ist sogar schon zu einem sehr großen Teil in großem Umfang, also in vorbildlichem Umfang angegangen worden. Es gab ein großes Naturschutzgebiet im oberen, ein Naturschutzprojekt im oberen Ahrtal, also in diesem Bereich dieser zuführenden Nebenbäche. Mehrere Millionen Euro sind dort investiert worden und da hat man also sozusagen die Nebenbäche renaturiert, hat Bepflanzungen vorgenommen, hat Mäandrierung gefördert und hier sind also sehr viele, man hat also sozusagen diesen Bächen mehr Raum gegeben, auch der Ahr selbst. Also hier hat sehr viel stattgefunden, also man kann nicht sagen, dass gerade von der Naturschutzseite große Versäumnisse zu beklagen sind, aber es scheint so zu sein, also zumindest wenn man die Ereignisse jetzt interpretiert, dass diese Maßnahmen leider nicht ausreichen, um die zukünftigen Entwicklungen der Klimaveränderung, die wir ja nun haben und der wir auch nicht mehr ausweichen können, sozusagen entgegnen zu können. Und deswegen komme ich wieder auf diese Möglichkeit des Baus von Regenrückhaltebecken, weil ich sehe die sozusagen naturschützerischen Maßnahmen ja fast, man kann fast sagen, als ausgereizt an. Gut, an der einen oder anderen Stelle kann man natürlich schon viel mehr noch machen. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, wo erlaubt man überhaupt noch Gebäude im Ahrtal?
Nicht? Also da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, da würde ich gerne in einer separaten Frage drauf eingehen. Ich würde gerne einmal nochmal kurz an der Stelle, was kann man an vorbeugenden Maßnahmen unternehmen, da würde ich gerne nochmal einmal bleiben, denn die Diskussion kenne ich auch hier aus der Region, aus dem Raum Hildesheim, dass es ja so eine Debatte gibt zwischen denjenigen, die eine Renaturierung favorisieren und denjenigen, die sagen, man sollte im Gegenteil eher die Flüsse begradigen und kanalisieren, um eventuelle Starkregenereignisse, um das Wasser dann auch schnell abführen zu können aus der Region. Vielleicht mögen Sie darauf noch mal kurz eingehen, welche Probleme auch durch bauliche Maßnahmen, die in die falsche Richtung gehen, erzeugt werden können. Ich denke zum Beispiel daran, dass man ja auch in dem Moment, wo man an einer Stelle eingreift, möglicherweise das Problem verlagert in Bereiche, die weiter flussabwärts liegen.
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall so, nicht? Also die Unterlieger sind immer sozusagen die Gekniffenen, die also sozusagen das ausbaden müssen, was oberhalb ihrer Wohnorte sozusagen falsch gemacht wird oder die Probleme, die dort bestehen. Gut, da muss man natürlich also sehr ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Also natürlich hat es in den 70er Jahren große Flurbereinigungen gegeben. Das Ahrtal gehört ja im Südwesten zu den sogenannten Realteilungsgebieten, ganz im Unterschied zu hier in Niedersachsen. Also Realteilung heißt, dass also sozusagen das Erbe gleich auf alle Nachkommen aufgeteilt wird, während hier halt sozusagen immer der älteste Sohn damals noch den Hof erbt und dann gegebenenfalls die Geschwister auszahlen muss. Diese Realteilung führte zu sehr klein strukturierter Landwirtschaft, die allerdings auch natürlich Nachteile mit sich brachte. Man hat die sogenannten Handtuchschläge. Die Weinberge waren so stark aufgeteilt, dass sozusagen fast Familien nur noch ganz wenige Weinstöcke besaßen, was natürlich auch wirtschaftlich nicht mehr zuträglich war. Letztendlich sind dadurch im Ahrtal als erstes in Deutschland die Winzergenossenschaft in Maischoss gegründet worden, aus dieser Not heraus und dieser Kleinteiligkeit. Und insofern, natürlich hatte auch die Flurbereinigung da gewissen Sinn, aber sie hat natürlich gerade in den höher gelegenen Regionen Hecken reduziert, Bewuchs, Gewässer begleitende Vegetation beseitigt, das haben wir zum Teil heute noch, also da lässt sich immer noch etwas machen. Und im unteren Bereich oder im mittleren Ahrtal, wo Weinbau stattfindet, kann man sehr schön bei Dernau beobachten, die Flurbereinigung, wie sie sozusagen zugeschlagen hat. Man hat also die Weinberge sehr stark zusammengefasst. Das Ahrtal ist ja bekannt durch seine wunderschönen Trockenmauern. Dort hat man also dann die Felder, die Weingärten zusammengefasst. Mauern, sehr hohe Mauern, 5 bis 7 Meter hohe Mauern, die gemörtelt sind. Und sehr steile Abflussgräben, ja, wasserabführende Gräben geschaffen. Was also natürlich eine Katastrophe ist, gerade bei solchen Bedingungen. Da rauscht das Wasser natürlich runter. Hinzu kommen natürlich Versiegelungen, Gewerbebetriebe, die sich dort auf dem Talboden angesiedelt haben. Ja, und das sind diese Dinge, wie auch sozusagen die durch die Klimaerwärmung sich ausbreitende, zum Beispiel Maisanbau, nicht, der also sagen wir gerade sich auf dem Talboden weiter in die größeren Höhen ausbreiten kann und ausbreiten wird.
Was ist das Problem beim Maisanbau?
Naja, alle Sommerkulturen sind natürlich in gewisser Weise erosionsgefährdet. Nicht? Also das haben Sie also bei Winterkulturen, Winterungen Ist das weniger der Fall, weil ja immer Vegetation auf den Flächen ist, aber gerade jetzt bei Mais, Zuckerrübe ist ja der Boden eine große Zeit vegetationsfrei, gerade im Frühjahr. Und dadurch entsteht natürlich die Möglichkeit von Abschwemmung, von Bodenabschwemmung. Und grundsätzlich, der Mais steht ja auch nicht so dicht. Und es sind Reihen dazwischen, also da ist immer die Möglichkeit von Bodenabschwemmung. Da werden auch Untersuchungen übrigens im Julius-Kühn-Institut sehr intensiv durchgeführt. Das sind Unmengen, die da durch Abschwemmung verloren gehen, auch an fruchtbarem Boden natürlich, der ja im Ahrtal ein sehr rares Gut ist. Und das sind also die Kernprobleme, die dort dazu führen, dass natürlich eine Hochwassergefährdung eher noch zunimmt.
Die Hochwassergefährdung könnte eher noch zunehmen, wenn nicht rasch eingelenkt wird. Über Warnsysteme wird viel geredet. Jetzt ist die Zeit, aus den Erkenntnissen zu lernen und diese umzusetzen. Denn es sieht derzeit eher so aus, als würden zukünftig Extremwetterlagen bei uns häufiger stattfinden. Und ein Umdenken ist dringend nötig.
Was lässt sich denn aus der aktuellen Situation im Ahrtal oder in der gesamten Region für die Zukunft mitnehmen, gerade auch was Bebauungsstrukturen angeht?
Ja, also das ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen, also gerade jetzt aus dem Moment heraus. Denn natürlich hat mit so einem katastrophalen Ereignis tatsächlich niemand gerechnet und ich möchte auch keine Schuldzuweisung hier vornehmen. Es ist bloß so, ich habe das also selbst beobachtet seit Anfang der 80er Jahre. Ich möchte ein Beispiel nehmen. Es gibt Altenburg, da gibt es einen alten Ortskern, einen sehr kleinen alten Ortskern, der ist praktisch so ein bisschen auf einer kleinen Anhöhe am Ahrufer. Dann sind aber ab den 60er Jahren in einem Altarm, der sich so um so einen kleineren Felsen herum schmiegt, in einem Altarm sind zunehmend Häuser gebaut worden. Die ersten so Anfang der 60er Jahre und das zog sich hin bis zur Jahrtausendwende, kann man sagen. Und da ist der gesamte Talboden zugebaut worden in diesem Altarm. Und es ist ja logisch, wenn sich die Ahr einen Weg sucht und über die Ufer tritt, wo geht sie als erstes hin? Da, wo sie früher einmal geflossen ist. Und zusätzlich entstehen natürlich auch weitere Probleme, eventuell durch Druckwasser, Grundwasserzüge, die dort entlang ziehen und so weiter. Ich habe also schon damals immer mich gesagt, auch zu den Kollegen, die mit mir dort die Biotopkartierung durchgeführt haben, also ich würde hier nicht bauen. Ich halte es für ziemlich gewagt, in diesem Bereich zu bauen. Und da gibt es mehrere Bereiche an der Ahr. Es ist klar, es gibt wenig Möglichkeiten. Sie haben keine Fläche. Sie haben die Talfläche und die ist sehr eng. An den Hängen will man nicht bauen. Die will man natürlich für Weinbau benutzen oder auch natürlich diesen wunderbaren Wäldern überlassen. Also es gibt da relativ wenig Möglichkeiten auszuweichen. Deswegen ist das natürlich irgendwo verständlich, aber wenn man das eben aus Sicht des Schutzes vor diesen Flutkatastrophen sieht, ja, muss man sagen, wir müssen in Zukunft der Ahr dort unten im Tal mehr Raum geben. Wir müssen das Tal im Prinzip der Ahr mehr oder weniger überlassen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie dafür, keine weiteren Neubaugebiete entlang der Ahr oder anderer Flussläufe vermutlich auch zu erschließen. Wie ist es denn aber mit den bestehenden Siedlungsgebäuden und gerade auch mit den Häusern, die jetzt im Zuge des Hochwassers zerstört wurden? Wenn Sie selbst betroffen wären, beziehungsweise Sie haben ja Familie dort, die tatsächlich auch betroffen ist, würden Sie an gleicher Stelle wieder aufbauen oder würden Sie sagen, eigentlich ist das jetzt der Punkt, wo man auch sagen sollte, vielleicht sucht man sich einen anderen Standort?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich meine, man ist natürlich, die Leute sind heimatverbunden. Das Ahrtal ist eine wunderbare Landschaft. Also das findet in Deutschland ja nur selten seinesgleichen. Es ist ja eines der nördlichsten Gebiete mit quasi submediterranem Charakter, wo wir auf kurze Distanz, also sehr unterschiedliche Lebensbedingungen auch für die Tier- und Pflanzenwelt finden. Also eine wunderbare Vielfalt. Und die Lebensart ist dort auch sehr locker, würde ich mal sagen. Da natürlich die Heimat zu verlassen, ist sehr schwer. Aber ja, also ohne die doch verstärkten Schutzmaßnahmen, das ist für mich natürlich jetzt auch, weil ich ja sehr dem Naturschutz zugetan bin, sehr schwer zu sagen, also baut Regenrückhaltebecken. Also ohne diese gravierenderen Maßnahmen, die natürlich Eingriffe darstellen, das ist ganz klar, halte ich es für sehr schwer, dort in diesen überflutungsgefährdeten Bereichen, die jetzt betroffen waren, erneut zu siedeln. Also sie können dort nicht irgendwelche Hochwassermauern bilden. Das denke ich, also jeweils nicht den Fluss, nicht flussbegleitend. Das wird nicht funktionieren, das hat man jetzt bei diesem Hochwasser gesehen. Ja, also da gibt es wenig Möglichkeiten. Also tatsächlich, man wird die Besiedlung auf relativ wenige Standorte begrenzen müssen oder eben diese Eingriffe im Sinne der Richtung dieser Regenwasserrückhaltebecken vornehmen müssen, meines Erachtens. Da bleibt keine Wahl, oder zumindest das muss sehr genau überlegt werden, weil wir werden diese Starkregenereignisse immer häufiger kriegen im Zuge des Klimawandels. Das ist ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Das heißt, ganz drastisch gesprochen, müssen wir uns darauf einstellen, in Deutschland bestimmte Siedlungsstandorte auch aufzugeben in der Zukunft?
Ja, ganz klar, ja. Also wir müssen da viel genauer überlegen. Ja. Wir haben ja die gleichen Verhältnisse gehabt in den ostdeutschen Flutgebieten. Da hat man vielleicht schon ein bisschen gelernt damals aus der Flut 2002. Und genau das Gleiche muss jetzt hier passieren.